unser Podcast für Menschen, die sich täglich mit unseren Daten beschäftigen.
Grüß euch und herzlich willkommen zu unserem Podcast Datengeflüster. Mein Name ist Christoph Bauer, bin Partner Technical Lead und Field CTO bei der Firma NetApp in Österreich. Ich darf mit unseren Partnern über unsere Technologien sprechen und auch Partnertechnologien und das Feedback, das wir dort bekommen, dann an unser Produktmanagement weiterleiten. Ich bin Co-Host dieses Podcasts und darf jetzt meinen Co-Host-Kollegen bitten, sich vorzustellen und auch das Thema der heutigen Folge vorzustellen.
Ja, danke Christoph. Grüße euch von meiner Seite, Andreas Pulker, Beziehungsmanager bei der Quorum Distribution. Heute haben wir zwei spannende Gäste, wo es einmal um weniger Produkt geht, um weniger Technologie, sondern wirklich um Leistung, wenn man so sagen kann. Also einerseits den Onur zu Gast, der mit seinem Unternehmen ja das Thema Cybersecurity von einer anderen Seite abdeckt, und den Alex, der jetzt aus der Kundenperspektive auf der Seite sitzt. Und würde mal sagen, stellt euch vor. Onur, du starten magst.
Hallo, mein Name ist Onur Tunzel. Ich bin der Geschäftsführer und der Gründer der TUFO GmbH. Wir haben uns auf Dienstleistungen in Cybersecurity spezialisiert, unter anderem auf Angriffssimulationen. Und dabei führen wir Hackangriffssimulationen durch und helfen unseren Kunden dabei, ihre Schwächen zu erkennen.
Alexander Parall, bin Geschäftsführer von der Quorum Distribution. Wir sind ein lokaler Distributor im Bereich von IT-Infrastrukturlösungen. Da gehören dazu Storage, Backup, Netzwerk, also alles, was Kunden im Rechenzentrum haben.
Ja, Alex, bevor wir jetzt ins Thema einsteigen, ein bisschen eine persönliche Frage. Jetzt haben wir schon gehört, es geht ums Thema Cybersecurity. Und du mit Quorum als Kunde in dem Setup, wieso würdest du gern heute über das Thema reden? Ist doch ein bisschen was Sensibleres.
Ja, wir wurden gehackt, aber nicht, wie es vielen Kunden passiert, sondern wir haben gewusst, dass das passieren wird. Wir haben dafür sogar bezahlt. Hintergrund ist, wir beschäftigen uns mit Backup und Recovery. Das heißt, wir sehen einfach bei vielen Kunden, die Ransomware-Angriffe haben, was dort passiert, wie es denen geht, und wollten einmal wissen, wie kommt es denn überhaupt dazu? Wie passiert es, dass Kunden oder dass jemand in das Kundenunternehmen eindringen kann, dort Schaden anrichtet? Und dafür haben wir uns dann mit dem Onur zusammengetan, mit der TUFO, und haben gesagt, das wollen wir mal sehen, ob das geht.
Ja, danke schön einmal für die Vorstellung.
Dann gehen wir vielleicht weiter zum Onur. Du hackst eben jetzt Firmen aus Leidenschaft. Wirst dafür bezahlt? Was muss man dafür gemacht haben oder welchen Ausbildungsweg und dann auch Berufsweg hast du da eingeschlagen, dass du diesen Beruf ausübst?
Also zu mir, dass ich das heute mache, war schon sehr früh klar. Ich kann mich erinnern, mein Bruder hat damals einen Computer mit nach Hause genommen. Ich war um die 10, das war irgendwann im Frühling, 2004 war das. Und da habe ich einen Computer gesehen und da war das, also von da an war es klar, ich werde damit arbeiten. Und im Laufe der Geschichte, in meiner Geschichte habe ich mich halt mit unterschiedlichen Technologien befasst. Aber nach meiner Ausbildung habe ich meine Karriere als Penetration Tester begonnen, weil mich das Hacken an sich sehr interessiert hat. Ja, das habe ich gemacht ein paar Jahre und dann bin ich in die Entwicklung gerutscht. Und dann habe ich DevOps gemacht eine Zeit lang und dann irgendwann hatte ich wieder Lust auf Hacken und habe gesagt, gut, ich mache mich selbstständig und biete das als Dienstleistung an.
Sehr gut. Das heißt, das ist die TUFO, deine eigene Firma. Wann hast du die gegründet?
Ich habe die gegründet, schon lange her. Also das war März 2022, also in 2 Monaten haben wir wieder Geburtstag.
Ah, sehr gut, sehr gut. Ja, das ist schon, sind schon 3 Jahre, ne? Mhm. Das heißt, da kann man schon sagen, die Startup-Phase, die erste Startup-Phase sozusagen, die schwierige Zeit einmal überwunden. Mhm. Und jetzt wird natürlich ständig das Team ausgebaut, glaube ich. Mhm. Das heißt, du bist nicht alleine, du hast ein ganzes Team. Mhm. Und ja, dann haben wir jetzt schon ein bisschen gehört, also einerseits Penetration-Testing natürlich im Cybersecurity-Umfeld, dass man sich dort mit den ganzen IT-Netzwerken, mit Protokollen, mit verschiedenen Sprachen auskennt. Andererseits geht es dann aber auch Richtung vielleicht ein bisschen Verkleiden, vielleicht ein bisschen Schauspielen. Ja. Da werden wir dann nachher noch genaueres hören, wie das dann wirklich abläuft. Jetzt würde mich immer interessieren, wie läuft jetzt so ein klassisches Engagement jetzt bei dir? Wie sieht das aus? Kommen da die Kunden zu dir und sagen, bitte hack mich jetzt? und du sagst, okay, passt, freies Feld, oder wird da das Feld einmal ein bisschen beschränkt, und auch, was sind da deine Grenzen vielleicht auch, was du sagst, na, das mache ich nicht.
Also grundsätzlich mittlerweile, also wie ich damals angefangen habe, 2015, war das noch ein Thema, das man erklären musste, so, beziehungsweise es war nicht bekannt, was Penetration Test bedeutet, deshalb war das auch sehr schwierig damals am Markt, kann ich mich noch erinnern. Aber mittlerweile wissen schon Kunden, was sie brauchen. Und meistens läuft es so ab, wenn sie zu uns kommen, sagen, kommen sie mit einem klaren Ziel eigentlich. Das heißt, okay, wir wollen ein Red Teaming haben und schauen, wie unsere ganze Security steht. Oder wir kommen mit einem bestimmten Produkt, einer Webapplikation, oder es sei es irgendeine Appliance oder einfach ein Netzwerkbereich, das jetzt neu aufgesetzt wurde, oder halt wieder ein Penetration-Test dran ist. Und dann gibt es ein Scope, nennt sich das. Und dann machen wir uns die Spielregeln aus, und dementsprechend dürfen wir dann unsere Leistung erbringen.
Okay. Du hast jetzt gerade schon ein Fachwort in den Mund genommen, Red Teaming. Kannst du das kurz erklären vielleicht?
Ja, Red Teaming, also ich würde das so, also wir zumindest erklären das so, Red Teaming ist so eine Hack-Angriff-Simulation auf mehreren Ebenen, und wir erklären das den Kunden immer so, das ist sowas wie eine Gesundheitsvorsorgeuntersuchung. Wir schauen uns nicht nur dein Herz an, wir schauen auch den Zehen an und auch die Finger an und auch den Blut an und so weiter und so fort. Und dann gibt es am Ende quasi einen Bericht, aber das natürlich nicht quasi jetzt kein Befund ist, aber quasi ein technischer Bericht, wo wir die Schwachstellen erkennen, und da ist dann meistens halt oft so Sachen drin wie, okay, wir haben eine Phishing-Kampagne durchgeführt, und da haben wir diese und jene Credentials erfasst, also quasi Passwörter aufgegriffen, oder wir sind einfach physisch vor Ort gekommen und wir durften einfach in den Serverraum spazieren und solche Sachen, und das ist ein Gesamtpaket. Also man kann sich das als Penetration-Test auf Steroide vielleicht vorstellen, dass man halt dann quasi eine Angriffssimulation auf mehrere Ebenen durchführt.
Das heißt, du als Tufer und ich als Tufer, ihr sitzt nicht einfach nur daheim vorm Laptop und versucht, diese Unternehmen so zu hacken, sondern ihr geht wirklich auch direkt vor Ort. Ihr schaut, ob sie irgendwie Zugang zu kritischen Systemen bekommt, weil das natürlich auch ein Angriffssektor ist, den man in der freien Umlaufbahn so nahezu täglich sieht.
Vor allem der physische Bereich ist sehr oft unterschätzt. Wenn man mal vor Ort ist und der Mitarbeiter geht mal schnell auf die Toilette und man ist jetzt gerade dabei und tut so, als würde man den Raum bemessen, und ein Kollege geht zum Beispiel auf die Toilette und vergisst den Computer zu sperren, und da haben wir schon ein gutes Spielfeld, wo wir dann unsere Tools ausrollen können, um dann später Fernzugriff zu erhalten, oder halt einfach mal eine E-Mail schicken an jemanden und so weiter und so fort.
Ja, das ist nämlich Faktor Mensch in dem Fall, ist glaube ich einer der unberechenbarsten, würde ich sagen. Also ich kann nur aus meinem eigenen Leben hier, wenn ich jetzt hier in das Büro in Wien komme, und ich bin da vor der Rezeptionistin hier, und da ist es schon ein, zweimal passiert, dass da halt einfach die Gärtner vor der Tür stehen, also richtig, so wie man das halt erwarten würde, und sagen, ja, super, dass sie endlich hier sind, weil wir müssen da jetzt die Blumen gießen, und dass das halt eben ein Angriffsvektor ist, der vielleicht als Cybersecurity irgendwo...
Glaubst, das ist die Gärtner.
Ja, genau. Genau. Ich habe sie natürlich nicht hineingelassen, weil wir haben eine sinnvolle interne Security-Schulung, aber das sind einfach solche Punkte, an denen man vielleicht gar nicht denkt, weil man vielleicht gerade einen Stress hat oder so in die Richtung.
Gutes Stichwort, Ort, Raum. Jetzt, Alex, ich kenne ein Bild, wo der Kollege da, der gerade gesprochen hat, drauf ist, ein anderer Kollege, den ich nicht kenne, in der Nacht in einem Besprechungszimmer, wo die beiden ein Bier trinken. Was hat es mit dem Bild auf sich?
Ja, ich kenne das Bild auch. Ich habe es nämlich dann um 1.30 Uhr per WhatsApp bekommen. Das Bild zeigt den Onur und einen Kollegen, wie sie bei uns im Meetingraum sitzen und ein Bier trinken. Das war im Prinzip das Grand Finale von dem, was wir beauftragt haben. Man muss jetzt noch sagen, das Bild hat ein Dritter gemacht, nämlich ein Mitarbeiter von uns, der die beiden dann live ertappt und erwischt hat, die auf dem Nachhauseweg waren vom Rathausplatz und sich gedacht haben, okay, warum brennt da noch Licht im Büro? Dann ins Büro gegangen sind und dort zwei Kollegen vorgefunden haben, die dort nicht hingehören. Wie gesagt, das Ganze war auch ein bisschen schon angekündigt, weil der Onur hat mich gebeten, das Handy auch eingeschalten zu haben, weil er gesagt hat, du, es kann sein, dass dich heute irgendwann die Polizei anruft und irgendwas will von dir, und dann wäre es nett, wenn du abheben würdest. Also ich war nicht ganz unvorbereitet darauf, war dann schon überrascht, dass es tatsächlich funktioniert hat und dass es ein Bild gibt, wo die zwei bei uns im Büro sitzen.
Okay. Und
ein Bier trinken.
Okay. Das heißt, physisches Hacking war einmal Teil der Aufgabe.
Genau.
Was habt ihr sonst noch definiert, dass das Teil dieses Angriffsplans werden soll?
Im Prinzip, wir haben zwei Ziele ausgegeben. Wir haben gesagt, einerseits greif uns bitte mal online an über das Internet, über unsere Webseiten, über VPN-Zugang, über was auch immer. War nicht genau definiert, sondern einfach so, seid ihr in der Lage, in unser Netzwerk einzubrechen. Und die zweite war, seid ihr in der Lage, einen physikalischen Zutritt zu uns zu bekommen. Und die erste Kampagne war, wie es der Ono schon beschrieben hat, du machst einen Scope aus und sagst, okay, was darfst du, was darfst du nicht. Wir haben gesagt, das sind unsere Netzwerksegmente, die sind okay, und das sind Netzwerksegmente, die sind tabu, weil vielleicht irgendeine VPN-Verbindung zu einem Kunden oder so besteht. Und recht viel mehr Informationen hat es nicht gegeben. Sie haben dann einen guten Job gemacht und eine Aufklärung einmal gemacht. Das heißt, begonnen hat es im Endeffekt damit, sich einfach mal bei uns zu bewerben. Das heißt, man schickt an die normale, im Internet ersichtliche E-Mail-Adresse ein Mail mit einem Bewerbungsschreiben, mit einem Profil, das vielleicht interessant ist, aber doch nicht ganz passt, und kriegt dann natürlich, weil wir ein nettes Unternehmen sind, eine Absage von unserer HR-Kollegin. Damit hast du gleich einmal eine Signatur, du hast einen Namen dazu, du weißt, wie schaut eine E-Mail aus, das von uns kommt. Und dann haben sie ein bisschen Recherche noch betrieben, welche Applikationen betreiben wir, mit was sind wir im Internet vertreten, und haben ein Zeiterfassungsportal gefunden, das wir dort betreiben. Und in der Psychologie ist es immer ganz, ganz einfach, bei so einem Angriff kommen zwei Komponenten zusammen, es kommt die Dringlichkeit und die Autorität zusammen. Dann haben wir gesagt, okay, wenn die Quorum schon ein Zeiterfassungsportal betreibt, dann machen wir doch einfach mal eine Man-in-the-Middle-Attacke, schicken eine E-Mail an alle Mitarbeiter im Namen der HR-Kollegin und sagen, passt, es ist heute der 2. des Monats, macht bitte eure Zeiterfassung fertig und meldet euch am Portal an. Und das genügt schon. Waren wir durchaus überrascht, dass es so einfach geht, weil wir machen natürlich Phishing-Simulationen, wir machen Kampagnen, wir machen Aufklärung, und das E-Mail ist auch genau erkannt und gefleckt worden. Es kommt von extern, es ist rot markiert, der Header ist geändert. Alles, was man heute typischerweise macht, aber die zwei Faktoren: es kommt von der HR-Kollegin, oder sieht zumindest so aus, als ob es von der HR-Kollegin kommt, und es hat die Dringlichkeit, etwas jetzt machen zu müssen. Und auf das sind gleich einmal dann einige Mitarbeiter hereingefallen, haben sich angemeldet am Portal. Wie gesagt, war Man in the Middle Attacke, geht dann auch wirklich auf das tatsächliche Portal bei uns. Sie haben die Zeiterfassung brav befüllt. Und irgendjemand ist es dann doch spanisch vorgekommen, weil er sagt, okay, die Kathi schreibt nicht so eine Mail in diesem Stil. Es hat zwar nur unter 10 Minuten gedauert, bis der Erste gesagt hat, da ist was fishy. Und dann haben wir, und das ist der zweite Teil neben dem Red Team, wir haben dann unser Blue Team aktiviert und gesagt, hoppala, hier ist uns etwas passiert, wir müssen aktiv werden. Wir haben die IP-Adresse gesperrt, wir haben die Firewall-Logs analysiert, wir haben geschaut, wer hat das E-Mail bekommen, wer hat dann auf den Link auch draufgeklickt, und konnten im Prinzip den ersten Initialangriff durchaus rasch einmal abwehren.
Okay. Ich hätte vielleicht gleich einmal eine Frage an den Onur. Jetzt haben wir das von der Quorum-Seite gehört, so ein Phishing-Angriff, wenn man den vorbereitet. Mhm. Wie viel Aufwand ist das auf eurer Seite? Wie viele Stunden gehen da wirklich hinein, bis man so eine wirklich maßgeschneiderte Phishing-Attacke eigentlich gebaut hat?
Das ist meistens schätzen wir so für die Recherche 1 bis 2 Tage, für die ganze Phishing-Kampagne um die 3 Tage, je nachdem, rechnen wir mit Berichtsschreiben und so weiter und so fort. Aber es ist immer hier unterschiedlich, weil im Falle Quorum war das halt sehr, so wie der Alex es gesagt hat, macht's mal. Und dann haben wir natürlich viel mehr Zeit gehabt, viel mehr Spielraum gehabt, um unsere Recherche zu machen. Und da sind wir zum Beispiel, so wie der Alex auch gesagt hat, auf einem Online-Portal gekommen von der Quorum, und wir wussten gar nicht einmal, was das macht. Und irgendwo im Quellcode, irgendwo ganz unten stand irgendwas mit Zeiterfassung. Beispielsweise war das für uns ein Indikator, okay, da muss die Zeiterfassung passieren. Und dann haben wir uns natürlich auch die Webseiten angeschaut, und auch noch quasi natürlich LinkedIn-Profile und so weiter und so fort. Und da gibt es also einige Tools, mit denen wir arbeiten, wo wir dann Informationen extrahieren können.
Mhm. Und dann baut ihr dieses Mail und dann habt ihr einen Angriffsplan.
Genau, was wir in dem Fall gemacht haben, wir haben Domain-Squatting gemacht, also wir haben eine Domain gekauft, die sehr ähnlich klingt und haben das einfach auf unseren Servern dann hochgeladen und dann genau die Webseite nachgebaut. Mhm. Diese Zeiterfassungsseite haben wir nachgebaut und dann haben wir natürlich aufgrund der Informationen von der HR Kollegin, die quasi auf die Bewerbung geantwortet hat, mir auch quasi die Signatur und die haben wir dann natürlich nachgebaut und muss auch sagen, Quorum hat sehr, sehr gut reagiert. Ich glaube, das war wenige Minuten später, wurde unsere IP-Adresse blockiert und das war sehr spannend, weil wir haben eine Person im Unternehmen, hat quasi einen Spitznamen und wir haben quasi die E-Mail mit dem Vornamen geschrieben und dann war die Antwort so, ui, du nennst mich normalerweise nicht so, das klingt ja nach Phishing und das hat uns eigentlich quasi aufgegeben. Das hätten wir aber nicht wissen können in dem Fall. Okay. Was aber sehr gut war, die Quorum hat innerhalb von wenigen Minuten war alles gesperrt. Dann so, okay, gut,
Und weil es jetzt gerade in aller Munde ist, wie siehst du für so Phishing-Kampagnen, dass man wirklich, oder Phishing-Attacken, dass man auch das Discovery und dann auch wirklich den Angriff durchführt, da den Einsatz von AI? Also vielleicht der Grund, warum ich sage, weil die NetApp selbst ist angegriffen worden über einen deep-gefakten Anruf, Anrufe und auch Wiederanrufe. Und das habe ich dann schon sehr bemerkenswert gefunden, dass das so weit geht. Und das ist auch eine reine Phishing-Geschichte. Also deswegen hätte es mich jetzt noch interessiert. Aber das heißt, ihr seid aktuell noch nicht in dem Bereich tätig, dass man da wirklich auf
AI-Themen Phishing machen wir nicht, weil das ist ja das Telefonieren mit der Deepfake und das ist dann Phishing. Das machen wir in der Form nicht, weil wir haben da jetzt, bei uns geht es, in dem Fall haben wir nicht den großen Nutzen dafür auch.
Ich verstehe.
Quasi den Markt dafür gesehen.
Weil es eh so geht. Mhm.
Bitte?
Weil es eh so geht.
Ja. Ja. Trading und sowas haben wir noch nicht gemacht, also haben wir jetzt noch nicht, machen wir nicht.
Okay, na, sehr spannend. Gut, Alex, du wolltest dann, das war der erste Teil sozusagen.
Das war der erste Teil, genau. Und dann haben eigentlich erst unsere Fehler begonnen, weil sie hatten einmal die Zugänge von den Mitarbeitern. Wir haben dann User-Accounts gesperrt, gesagt, ändert die Passwörter und alles. Und haben nach einer gewissen Zeit dann auch wieder die IP-Adresse freigegeben, weil für uns der Angriff schon zu Ende war. Und dann ging's weiter, weil das ist eine der ersten Lessons learned. Nur das Passwort zu ändern, ist zu wenig. Du musst doch wirklich deine Passwort-Policy ändern, weil es hat natürlich genau die Mitarbeiter erwischt, die 1, 2, 3 im Passwort drinnen hatten und die Wahrscheinlichkeit, dass sie dann 4, 5, 6 nehmen oder 2, 3, 4 ist relativ hoch. Und die Passwörter kannte die Tufo dann schon und haben dann einfach mit Brute Force probiert zu sagen, wer hat denn ein schwaches Passwort mit einem schwachen Passwort ersetzt. Und hatten dann weiterhin Zugriff auf unsere Systeme, wo wir schon gedacht haben, der Angriff ist vorbei. Das Zweite, was dann passiert ist, was wir eben auch noch beauftragt haben, ist zu sagen, ihr schafft es nicht, bei uns ins Office zu kommen und hier Daten zu entwenden. Und auch hier ist die Story die, dass du mit ein bisschen Vorbereitung das gut funktioniert. Was die Kollegen gemacht haben, ist, wir sind eingemietet in einem Wiener Wohnhaus. Da hängt bei jedem wunderbar aus die Hausordnung, wer ist die Hausverwaltung, du kannst dann im Haus herumgehen, den Briefkopf kopieren und sagen, wir kommen vorbei und müssen Brandmelder bei euch installieren. Und wir hatten keine Brandmelder, was man nämlich wunderbar über LinkedIn rausbekommt und über Social Media Posts, wo du sagst, wir sind ein nettes, cooles Unternehmen, wir feiern ab und an bei uns im Büro und dort siehst du, dass du keine Brandmelder hast. Also wie viel Information gibst du auch über Kanäle preis, die du gar nicht einmal denkst. Und so passiert es dann, dass eines Tages zwei Mitarbeiter vor der Tür standen, die waren nicht Gärtner, sondern die haben gesagt, wir kommen von der Hausverwaltung, wir haben ein Schreiben, das uns hier legitimiert, dass wir euer Büro vermessen müssen, wo kommen Brandmelder hin, wie viel brauchen wir. Das klingt einmal im ersten Schritt einmal plausibel. Die Mitarbeiter waren zwar noch sensibilisiert durch den Online-Angriff. Das heißt, man hat darauf geschaut, dass die begleitet werden und durch die einzelnen Büros geführt werden. Sie haben das brav alles ausgemessen, wie groß und so weiter. Und irgendwann einmal sagt er, du, es wird jetzt laut, geht's einfach mal kurz raus. Und das ist so logisch, dass dann vier Leute aufstehen, das Büro verlassen und zwei Minuten später 5 Keylogger deployed sind. Und nicht nur Keylogger deployed sind, und das ist dann der zweite Schritt, wie dann das Foto auch entstanden ist. Es genügt ein Foto von einem Schlüssel den du am Tisch liegen hast. Du machst ein Foto davon, kannst den im Schlüssel-Copy-Shop deines Vertrauens nachmachen lassen, auch wenn es ein gesperrter Schlüssel ist. Keine Ahnung, wie ihr das gemacht habt, will ich nicht wissen, aber ja, und so hatten die dann halt kurze Zeit später einen nachgemachten Schlüssel. Das war der Grund, warum er dann noch angerufen und gesagt hat, du, es könnte sein, dass dich heute die Polizei anruft, weil falls die Putzfrau kommt oder sonst irgendjemand ins Büro, der uns nicht kennt, dann die Polizei ruft, würde ich gerne, dass jemand bestätigen kann, wir haben hier ein legitimes Interesse da zu sein.
Das war das Ende. Ist zwischendurch in dieser ganzen, sage ich mal, physikalischen Hackung, ist es wem aufgefallen? Weil den Schlüssel habt ihr, nehme ich jetzt einmal an, so nebenbei und dann seid ihr eingestiegen. Aber ist es wem aufgefallen? Oder hat es jemanden gegeben, der gesagt hat, dieses Laut im Raum, das ist mir jetzt ein bisschen suspicious? Oder habt ihr das durchgezogen und habt ihr es dann auch berichtet?
Ja, es sind einige Keylogger dann gleich gefunden worden. Mhm. Also die Mitarbeiter waren schon entsprechend sensibilisiert und haben gesagt, okay, da steckt jetzt was zwischen meiner Dockingstation und dem Keyboard, das dort erst nicht da war.
Da vielleicht, das heißt, das protokolliert alles mit, was da irgendwie
ist. Das protokolliert jede Tastatureingabe mit, jedes Passwort, das du natürlich eingibst. Wir haben zwar schon zwei Faktor alles implementiert gehabt, aber nicht für alle Systeme natürlich, weil noch nicht alles MFA-tauglich ist. Mhm. Wie gesagt, es sind einige Keylogger gefunden worden. Es hat dann sogar in der Nachbetrachtung hat der UNO dann gesagt, wir haben 7 bei euch deployed, 6 habt ihr schon gefunden, also irgendwo muss noch einer stecken. Und was auch sehr nett war, sie haben einen eigenen PC noch deployed an einer gepatchten Dose, nett beschriftet noch mit bitte nicht ausschalten, liebe Grüße Alex. Also auch wieder an den Verstand appelliert, das hat schon einen Grund, warum das Gerät da ist. Ich muss ihn zwar nicht kennen, aber steht vom Chef halt drauf. Das hat den offiziellen Segen.
Jetzt hast du gesagt Rückbetrachtung. Vielleicht noch zur damaligen Situation. Was war denn das wichtigste Learning aus der ganzen Aktion damals?
Vertraue niemandem. Oh je. Also nein, wir waren tatsächlich schockiert, wie viele Schwachstellen und wie einfach die Dinge wirklich auch auszunutzen waren. Ich war persönlich dabei, auch wie sie eben gekommen sind, im Blaumann mit Werkzeug und so weiter. Und wirklich, da passieren Dinge. Die Kollegen stehen dann vor der Serverraumtür, die ist halt gesichert mit Keypad, mit Chip, mit was man halt alles braucht für den Zugang. Und dann sagt der UNO also, na, sowas habe ich noch nie gesehen. Und der Kollege an den Stolz, wir haben da das beste System und da, na, wie kommt man da rein und gibt es da einen Ersatzschlüssel, wenn einmal die Batterie aus... Also, sofort geben die Leute Dinge preis, die sie nicht preisgeben sollten. Mhm. Und wie gesagt, auch allein schon beim Phishing-Angriff, wir haben die Standard-Best-Practices alle erfüllt. Mhm. Aber wenn du nicht wirklich permanent Awareness erzeugst bei den Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen und der richtige Angriff kommt, bist du chancenlos. Also deswegen auch, die Frage ist nicht, ob man gehackt wird, sondern tatsächlich, wann man gehackt wird, wie rasch komme ich drauf und wie kann ich dann vermeiden, dass es zu weiteren nächsten Schritten kommt.
Und ohne da jetzt vielleicht die Frage an dich, also wieder von deiner Seite, das war jetzt die Quorum-Sicht, wie geht es hier sowas an? Wie unterscheidet sich da das Discovery vom, weiß ich nicht, vom Webauftritt hacken und so weiter, wenn man jetzt wirklich on-site geht und eben diese Geschichte mit den Rauchmeldern herausfindet oder so?
Also in dem Fall wurden wir beauftragt für ein Red Teaming. Deshalb ist die ganze Recherche ganz anders angegangen. Wir haben, weil Red Teaming ist nicht ein System unser Ziel, sondern das Unternehmen an sich. Und da geht es halt darum, wie viele Informationen. Da überlegen wir uns, okay, was könnte, im Falle von Quorum war das für uns, okay, Source Code könnte sehr spannend sein. Und da haben wir zum Beispiel den Source Code kopiert. Das war für uns so zum Beispiel so ein okay, das könnte ein Crony Whale sein, weil das ist halt ein Technologieunternehmen, Technologie wird verkauft. Und wiederum bei einem anderen Unternehmen, wenn jetzt Gesundheitsdaten zum Beispiel wichtig sind, dann schauen wir drauf, wie wir zu denen kommen. Ja. Ob da jetzt die linke Tür da draußen noch gesperrt ist oder nicht, ist uns in dem Fall egal, sondern es geht darum, wie wir an die Kronjuwelen kommen. Und das ist halt im Red Teaming immer je nach Unternehmen unterschiedlich. Und natürlich bei Applikationen gibt es natürlich auch so Standard-Pentests nach OAuths, die wir machen, wo es dann darum geht, die üblichen Schwachstellen auffindig zu machen.
Okay. Und ihr bereitet euch dann vor, wenn ihr eben vor Ort geht. In dem Fall habt ihr euch auch verkleiden müssen. Mhm. Ich nehme an, das kannst du dann steuerlich abschreiben.
Ja, genau. Mein Steuerberater war ziemlich überrascht. Das war das erste Mal, wo wir uns quasi in der Fahrt schon, bevor wir mit Quorum das gemacht haben, haben wir das davor auch schon gemacht, aber wir haben uns da nicht so sehr vorbereitet gehabt wie für Quorum, weil es war nicht notwendig für einen Use Case. Aber in dem Fall haben wir so Blaumänner gekauft. Ich kann mich erinnern, so zwei Blaumänner gekauft und dann noch so eine Stausjacke und so. Und da war eine Steuerberater schon sehr überrascht und so, hey, wozu brauchen Sie das? Ich so, ja, wir brauchen das zum Hacken. So, ja.
Ihr wollt es authentisch.
Ja, und das Ding, ich kann mich noch erinnern, noch kurz bevor wir reingegangen sind, habe ich dann noch einen Kollegen rübergeschaut und so, ui, du bist zu sauber. Und so, dann haben wir uns noch kurz Staub vom Boden genommen und haben uns ein bisschen schmutzig gemacht, damit es ein bisschen authentischer ausschaut. Aber ja, das war ziemlich spannend, der Einsatz, weil wie man uns dann reingelassen hat bei Quorum ins Büro, so wie da alle schon erwähnt, der Kollege war sehr stolz und dann haben wir noch erzählt, ja, wunderschön, ihr habt doch so eine schöne Kaffeemaschine, weil Quorum hat wie ich eine sehr schöne Kaffeemaschine. Und dann haben wir noch einen Kaffee bekommen und dann haben wir noch alles erklärt bekommen und so weiter und so fort. Und wir haben Geräte angesteckt und es waren zwei Geräte, Alex. Es war nicht ein Gerät. Also den zweiten, den haben wir dann später noch ein paar Wochen. Ich glaube, einer hinten noch. Okay. Nein. Genau, und diese Geräte haben wir dann angesteckt, die telefonieren zu uns nach Hause und dann haben wir Fernzugriff im Netzwerk und dann haben wir quasi unsere digitale Arbeit dann im Netzwerk weiterführen können. Mhm. Und aufgrund der Phishing-Kampagne hatten wir schon ein paar Credentials. Und so wie Alex schon gesagt hat, einige Passwörter waren schon sehr, die waren schon verdächtig. Ja. Man wusste mir, okay, gut, ja, wenn wir noch einen Brutforce drüber haben, werden wir sicher quasi das geänderte Passwort auch finden. Weil wenn man die Mitarbeiter zu sehr quasi zwingt, Passwörter zu ändern, wenn man regelmäßig Passwörter wechselt, hat man irgendwann ein gewisses Pattern. Mhm. Und das hat man eindeutig gesehen bei diesen zwei Passwörtern, die wir dann wieder quasi rekonstruieren konnten. Und das war dann super gut, weil ein Passwort war zum Beispiel, hatte Zugang zum Code-Repository und da haben wir den ganzen Source-Code quasi runtergezogen. Das war dann für uns quasi passt, Chronuel geschafft. Und was wir noch gemacht haben, wir haben noch ein Token eingehauen und geschaut, ob man das noch findet. Also wir haben quasi unseren Key nochmal reingegeben, damit wir noch später, auch wenn das Passwort geändert wird, dass wir noch Zugang haben, aber wenige Wochen später wurde es entfernt. Und genau, und dann gab es einen Bericht. Ja.
Und muss man da jetzt als Pentester also auch einen Schauspielunterricht nehmen, damit man solche Einsätze durchführen kann?
Gute Frage. Ich habe sogar einen Schauspielunterricht genommen, weil mich das halt interessiert hat. Aber ich glaube, man braucht ein bisschen für so Social Engineering-Themen ein bisschen ein gewisses Gespür für Menschen. Es gibt halt Menschen, die lassen sich halt einschüchtern. Dann gibt es Menschen, die lassen sich nicht einschüchtern. Mhm. Dann gibt es wiederum andere, da muss man ein bisschen Honig ins Maul schmieren und so weiter und so fort. Aber man sieht ja eben, Menschen haben dann immer so ein... Quasi einen Techniker fragst du halt technische Sachen und der ist schon sehr bereit, Sachen zu erzählen.
Ja. Und zu dem Zeitpunkt war es ja noch nicht aufgeflogen. Ist das in anderen Engagements, passiert das dann doch, dass du auffliegst und wie reagieren dann die Leute auch? Oder wie geht man mit dem dann um?
Also wir sind bis jetzt noch nie aufgeflogen bei physischen Engagements. Wir hatten letztens vor kurzem, durften wir ein Engagement mit einem Krankenhaus machen und da hat es geheißen, wir sollen halt ausreizen, bis wir entdeckt werden. Und dann, da gab es in der Beauftragung ein Problem. Wir haben quasi, wir waren vor Ort und quasi in Suchtgiftraum und so weiter und so fort. Also quasi in Spitalbereiche, wo wir nicht dürften. Und dann haben wir da versucht, natürlich mit den Leuten zu reden und zu überzeugen, dass man uns noch einen Zugangsschlüssel gebe und für den Serverraum und so weiter und so fort. Und dann wurden die Mitarbeiter ein bisschen skeptisch. Und dann habe ich gesagt, okay, gut, passt, wir gehen einfach. Und dann hat sich herausgestellt, wir waren im falschen Krankenhaus. Also wären wir da erwischt worden, dann hätten wir es erklären müssen. Aber es war zumindest im selben quasi im selben Holding oder was auch immer. Mhm. Also ein Krankenhaus quasi, ja. Aber in dem Fall, wenn wir erwischt worden wären, das wäre, glaube ich, sehr brutal. Aber in dem Fall wurden wir nicht erwischt. Und aber das war die Aufgabenstellung gewesen. Aber ich hatte ein bisschen mulmiges Gefühl, weil... Einmal ist es vorgekommen, dass wir erwischt worden sind, aber in dem Fall wurde man, also man hat es uns nicht gleich gesagt. Wir waren da vor Ort mit einem Kollegen und also ich bin ja grundsätzlich körperlich einfach ein größerer Mensch und auch kräftig und der Kollege genauso. Und dann waren wir vor Ort und da gab es dem quasi den Sicherheits-, also der Techniker, der CISO dort, Dann haben sie gerufen, weil wir haben da mit jemandem geredet und haben gesagt, wir müssen in den Serverraum. Es gab einen Schadensfall als Bautechniker und so weiter und so fort. Das war ein Unternehmen, die hatten eine Baustelle im dritten Stock. Mhm. Die hatten eine Baustelle im dritten Stock und wir haben uns da eine ganze Story überlegt mit, als Bautechniker, wir haben einen Schadensfall und so weiter und so fort. Und im Zuge der Story haben wir quasi einen Mitarbeiter gebeten, ob man uns nicht den Serverraum öffnen könne. Und der hat gemeint, dann, ja, ich kann das nicht machen, das kann nur diese Person. Dann sind wir zu dieser Person gegangen, da kann dieser Person hin und her. Und am Ende sind wir beim CISO gelandet und der CISO wusste, dass wir Einbrecher sind. Also er hat zu Nachhinein gesagt, er wusste. Aber in dem Moment, was machst du, wenn da zwei einfach physisch einfach, also der war ein bisschen einfach vom Körper war ein bisschen kleiner. Der hat einfach gesagt, okay gut, er hat einfach mitgemacht, hat uns den Serverraum aufgemacht. Wir haben natürlich Selfies und so gemacht drinnen. Und dann sind wir gegangen und nachhinein war das okay, gut, aber wir sind da schon aufgeflogen, mhm. aber in dem Moment, was machst du in dem Moment? Ja, ja. Hat er mich gefragt, ja. Und so, okay, gut, ja. Ja. Also.
Aber du hast jetzt auch schon erzählt, irgendwie die Story überlegt, das heißt, neben dem Schauspielunterricht sollte man vielleicht auch Drehbuchautor sich mal ein bisschen näher anschauen.
Ja, ja, wenn man, ich war eine Zeit lang Barkeeper, ich glaube, vielleicht habe ich da so ein bisschen meine Menschenkenntnis in der gehört, Zeit aufgebaut. Weil, aber also uns Informatikern spricht man selten quasi so eine schauspielerische Fähigkeit zu. Und wenn man halt sehr selbstbewusst auftritt und sagt und so tut, als gehöre man dahin, dann sind die Leute schon sehr... Ja. Vor allem in Österreich leben halt sehr, sehr gute Menschen und sind alle sehr hilfsbereit. Und das ist auch natürlich auch ein zwar gut, aber im Security-Rahmen natürlich problematisch.
Na gut. Sehr gut, dann haben wir da auch nochmal ein paar sehr interessante Einblicke bekommen. Alex, jetzt vielleicht noch der Weg, bis sie dann wirklich aufgeflogen sind und auch der Weg bis jetzt zu diesem Foto. Was ist da jetzt dann nochmal passiert?
Genau, dann, also sie haben den Schlüssel kopiert, während sie in Blaumann unterwegs waren und dann bis am nächsten Tag am Abend gewartet, um einfach noch einmal zu schauen, was findet man denn noch an wertvollen Informationen im Unternehmen, die... Wenn du mal alleine bist, wenn du ungestört bist. Wir hatten zwar eine Clean Desk Policy, aber man findet auch in nicht versperrten Schränken durchaus spannende Informationen, Finanz-Online-Zugänge, Gott sei Dank keine Passwörter. Aber es war da sicherlich eine der Lessons learned, eben noch Clean Desk ist gut und schön, aber bitte auch sperrt die Trolleys zu, weil es braucht noch ein bisschen mehr. Wie gesagt, die Kollegen sind dann am Abend gekommen, haben noch ein paar Fotos gemacht und sind dann eben kurz nach Mitternacht aufgeflogen, weil der Kollege am Heimweg war.
Zufällig?
Ja. Zufällig und auch genau der richtige Kollege am Heimweg war, der nämlich noch gerade an der FH einen Security-Lehrgang oder Security-Studium gemacht hat. Das heißt, da gab es dann gleich einen Experten-Talk. Und deswegen hat man sich in einer schönen Runde dann bei einem Bier unterhalten, weil ansonsten hätte er kein Bier getrunken, hätten es nur Fotos gepostet und ein Selfie geschickt. Aber die Kollegen haben sich nett ausgetauscht und gleich einen Erfahrungsaustausch gemacht.
Also das Bier wurde uns angeboten, das muss ich immer anmerken. Wir haben uns einfach irgendwie ein Bier geholt. In dem Fall sind wir in der Nacht nochmal vor Ort gewesen. Das in der Nacht war nicht notwendig gewesen, aber wir haben gesagt, okay gut, wir legen noch einen drauf und sind mal in der Nacht vor Ort. Und dann haben wir irgendwie, aber wir haben Kaffee getrunken wieder. Wir waren schon fertig, wie der Kollege reingekommen ist, hatten wir Kaffee haben wir uns schon gegönnt, also haben wir uns einfach genommen. Und dann hat es geheißen, okay, weg mit dem Kaffee, trinken ein Bier und dann, ja.
Also das Bild war missverständlich in dem Sinn. Also das ich kenne mit dem Bier, es war eigentlich ein Kaffee. Ja, jetzt Alex, vielleicht zum Abschluss. Du hast ja schon gesagt, traue niemanden, damaliges Learning. Mhm. Was hat sich seitdem in der Quorum geändert?
Naja, wir sind übersiedelt.
Und wir haben aber nicht aus dem Grund.
Nicht aus dem Grund, aber wir haben dann unsere Hausverwaltung 16 statt 15 Schlüssel zurückgegeben und die haben dann gesagt, wir haben aber nur 15 von den gesperrten Schlüsseln gegeben. Wie kommt der 16. her? Das war noch ein kleiner Sidestep. Was haben wir geändert, beziehungsweise was haben wir für Maßnahmen ergriffen? Einerseits, wir haben, und das funktioniert mittlerweile wirklich ganz gut, wir haben eine Desktop-Lock-Policy, das heißt, jeder Mitarbeiter, wenn er den Arbeitsplatz verlässt und sei es auch nur ganz kurz im Office, sperrt seinen Desktop. Das haben wir verknüpft noch mit einer Gamification. Das heißt, es gibt bei uns im Büro ein paar Postkarten. Wenn ein Kollege oder Kollegin das vergisst, Dann findet er, wenn er zurückkommt, eine schöne Aufforderung, doch bitte einen Kuchen für alle zu besorgen. Und im Zuge von ein paar Wochen ist das wirklich auch ein Anreiz. Du gewöhnst dir das an. Und es ist sogar im Homeoffice zu Hause mittlerweile auch. Du stehst auf und das ist so automatisch. Das ist eine Tastenkombination und der Desktop ist gesperrt. Das ist das eine. Das zweite, auch Christoph, was du gesagt hast, natürlich die Angst davor, auch die Angriffe werden immer sophisticated und auch mit gefakten Telefonaten, Video, was auch immer. Wir haben uns mit unseren Finance-Kolleginnen auch quasi Safe Words ausgemacht, wenn irgendetwas fishy ist, auch wirklich einmal nachzufragen, weil das ist etwas, das weiß niemand und das ist ein zusätzlicher, ganz einfacher Sicherheitsmechanismus, den du umsetzen kannst und das würde dann auch automatisch eben erkennen, hoppala, hier passt etwas nicht. Und auch noch eine Lesson learned, die ich auch immer ganz gerne für Kunden mitgebe, ist wirklich auch, wenn du Passwörter dann änderst, ändere auch deine Passwort-Policy, sodass nicht ganz einfach über ein Brute Force dann wieder die nächsten Passwörter erkennbar sind.
Ja, vielen Dank, Alex, fürs Teilen von der Geschichte, fürs offene Teilen. Vielen Dank, Onur, für deine Tätigkeit.
Ja, und sehr interessanten Einblicke. Danke euch beiden. Damit sind wir am Ende angelangt. Wir wünschen einen schönen Tag, einen schönen Abend oder einen guten Morgen, wann auch immer das ihr jetzt hört. Und dann hören wir uns hoffentlich bei der nächsten Folge von Datengeflüster. Grüß euch!
Seid ihr jetzt endlich fertig? Das war Datengeflüster für heute. Wir freuen uns über euer Feedback. Ihr habt Fragen oder Themenwünsche für zukünftige Folgen? Dann schreibt uns eine Mail an datengeflüster@quorum.at. Weitere Infos zur aktuellen Folge findet ihr unter den Shownotes und bei quorum.at. Datengeflüster, eine Produktion von Quorum und NetApp.